Dieser diplomatische Streit ist in einem atemberaubenden Tempo eskaliert. Es beginnt im Februar. US-Präsident Donald Trump macht der südafrikanischen Regierung schwere Vorwürfe. Die Attacke kommt wie aus heiterem Himmel.
The leadership is doing some terrible things. They're taking away land, they're confiscating land, and actually they're doing things that are perhaps far worse than that.
Die südafrikanische Führung tut schreckliche Dinge. Sie nimmt den Leuten ihr Land weg, sie behandelt bestimmte Gruppen schlecht und sie macht Sachen, die noch viel schlimmer sind. Zwei Tage später legt US-Außenminister Marco Rubio nach. Seine Teilnahme am Treffen der G20-Chefdiplomaten in Johannesburg sagt er ab, weil Südafrika als Gastgeber Themen wie Solidarität und Nachhaltigkeit auf die Tagesordnung gesetzt hat und Programme für mehr Vielfalt, Gerechtigkeit und Klimaschutz vorantreiben will, was Rubio für eine anti-amerikanische Agenda hält, die den US-Interessen widerspricht. Kurz danach friert Donald Trump sämtliche Finanzhilfen für das Land am Kap ein, und zwar, wie er sagt, so lange, bis klar ist, was da in Südafrika gerade passiert.
The South African situation is very, very dangerous and very bad for a lot of people. And we're not making any payment until we find out what's going on.
Wieder verweist der US-Präsident auf angebliche Enteignungen von privatem Grundbesitz. Vor allem weißen Bauern würde willkürlich und ohne Entschädigung das Land abgenommen. Ganz offensichtlich bezieht sich Donald Trump dabei auf das neue Enteignungsgesetz, das vor 2 Jahren vom südafrikanischen Parlament mit der damaligen absoluten Mehrheit des afrikanischen Nationalkongress ANC beschlossen worden war und das Staatschef Cyril Ramaphosa im Januar mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt hat. Die Regelung sieht in der Tat vor, dass die Regierung unter bestimmten Umständen privaten Grundbesitz verstaatlichen kann, auch ohne dafür eine Entschädigung zahlen zu müssen, nämlich dann, wenn die Nutzung des Landes in öffentlichem Interesse liegt und sich der Besitzer weigert, zu marktüblichen Preisen zu verkaufen. Der US-Präsident hat offenbar nicht verstanden, wie das Gesetz funktioniert, heißt es in Pretoria. Vincent Magwenya, der Sprecher von Präsident Ramaphosa, weist die Vorwürfe aus Washington entschieden zurück und erinnert daran, dass die USA in ihrer Verfassung ganz ähnliche Regelungen verankert haben, um den öffentlichen Zugang zu Grundbesitz zu ermöglichen, so wie viele andere Länder weltweit auch.
We don't in our legal framework have any.
In unserem Gesetz gibt es keine Möglichkeiten für willkürliche Enteignungen und für Beschlagnahmungen erst recht nicht. Dieses Gesetz hat einen öffentlichen Konsultationsprozess durchlaufen, wozu wir als Staat verpflichtet sind. Es zielt auch nicht auf privaten Grundbesitz. Deshalb sind wir zuversichtlich, dass es nur ein Gespräch braucht, um unsere Haltung zu erklären.
Take. It's a conversation and an explanation.
Wenn er sich da mal nicht täuscht, denn schon in seiner ersten Amtszeit hatte Trump behauptet, in Südafrika würden Grundbesitzer enteignet und weiße Farmer in großer Zahl umgebracht, ohne dafür Beweise vorzulegen. Auch diesmal ist von nicht näher beschriebenen schweren Menschenrechtsverletzungen die Rede, von der gezielten Benachteiligung bestimmter Gruppen. Bei der südafrikanischen Regierung ist die Empörung groß. Trumps Darstellung widerspricht den Tatsachen. Sie erkennt die schmerzhafte Geschichte des Landes mit Kolonialismus und Apartheid nicht an, heißt es in der Hauptstadt Pretoria. Und die Trump-Entscheidung geht offenbar auf eine gezielte Kampagne aus Fehlinformationen und Propaganda zurück. Staatschef Ramaphosa lässt über seinen Sprecher ausrichten, die Behauptung, Grundbesitzer würden willkürlich enteignet, entbehre jeder Grundlage. Schließlich sei Südafrika eine rechtsstaatliche Demokratie. In seiner Rede zur Lage der Nation spricht Ramaphosa dann über den weltweit wachsenden Nationalismus, Protektionismus und Egoismus und fügt hinzu, ohne Trump beim Namen zu nennen, Südafrika lässt sich nicht einschüchtern oder herumschubsen.
We will not be deterred. And we will not be bullied.
Mitte März folgt dann der bisherige Höhepunkt dieser beispiellosen Eskalation und der Tiefpunkt in den Beziehungen zwischen Südafrika und den USA. In einer Nachricht auf dem Kurzmitteilungsdienst X erklärt US-Außenminister Marco Rubio Südafrikas Botschafter in Washington zur unerwünschten Person. Ibrahim Rasool hasse Präsident Trump und schüre rassistische Spannungen, sagt Rubio zur Begründung. Rasool hatte die neue US-Politik öffentlich kritisiert. Trump und seine Leute würden Ängste vor einer angeblichen Bedrohung der Weißen schüren, um daraus politisches Kapital zu schlagen und die etablierten Parteien zu attackieren, auch im Ausland. Etwa mit der öffentlichen Unterstützung von Vizepräsident Vance oder Chefberater Elon Musk für die deutsche AfD.
Donald Trump is launching an assault on incumbency by mobilizing a supremacism at home and abroad as well.
Die südafrikanische Politologin Nikki Falkow von der Witwatersrand-Universität in Johannesburg sieht das ganz ähnlich. Auch sie ist davon überzeugt, dass es zur Strategie der weißen Rechtspopulisten weltweit gehört, sich in einer Opferrolle regelrecht zu inszenieren und der Gewalt gegen Weiße eine besondere Bedeutung beizumessen.
It must be a genocide. It must be targeted.
Es muss ein Völkermord sein, eine gezielte, einzigartige, spezielle Gewalt. Damit wird im Wenn andere Leute Opfer von Kriminalität werden, dann ist das normal, weil Gewalt in nicht-weißen Gemeinschaften einfach dazugehört. Und das ist sehr verstörend, denn das bedeutet, die schrecklichen Dinge, die anderen Menschen zustoßen, sind eigentlich gar kein Thema.
Die Implikation ist immer, dass horrific things happening to other people aren't really that much of an issue.
Donald Trump hält an seinen massiven Vorwürfen gegen die südafrikanische Regierung fest. Und wen er als Opfer von politischer Willkür sieht, ist klar. Denn er spricht ausdrücklich von Afrikanern. So nennen sich die Nachkommen der niederländischen, deutschen und französischen Siedler, die auch als Buren bezeichnet werden und deren Muttersprache Afrikaans ist. Innerhalb der weißen Minderheit, die in Südafrika knapp 8% der Gesamtbevölkerung ausmacht, stellen sie etwas mehr als die Hälfte. Jedem Afrikaner, der sich in Südafrika bedroht oder schikaniert fühlen sollte, bietet der US-Präsident an, als Flüchtling in die USA umzusiedeln. In Südafrika reibt sich so mancher die Augen. Zum Beispiel Jaco Minnar, der Chef des Landwirtschaftsverbandes.
Wir haben keine Ahnung, woher Trump seine Informationen bekommt und wer ihn berät. Wir als südafrikanische Bauern können nur sagen, hier wird kein Land beschlagnahmt. Es gibt keinen Landraub in großem Stil. Wir wissen nicht, wovon er redet. Deshalb wollen wir die Tatsachen richtigstellen. Wir können gegen das neue Gesetz klagen. Wir können vor das Verfassungsgericht ziehen und da wird dann geklärt, ob die Regelung sich noch im Rahmen der Verfassung bewegt oder nicht.
Die Frage ist in der Tat, woher Donald Trump seine Informationen hat. Viele sind davon überzeugt, dass der gebürtige Südafrikaner und Trump-Berater Elon Musk bei der Kampagne des US-Präsidenten die Finger im Spiel hat und offene Rechnungen mit seinem früheren Heimatland begleichen will. Schließlich kritisiert der Milliardär, der während der Apartheid, der Zeit der Rassentrennung in Südafrika groß geworden ist, die Politik in seinem ehemaligen Heimatland schon seit langem auf das Schärfste, auch aus handfesten wirtschaftlichen Interessen. Denn Elon Musk will in Südafrika seinen Internet-Satellitendienst Starlink betreiben, lehnt aber die gesetzlichen Vorgaben ab, wonach mindestens 30% des Unternehmens im Besitz historisch benachteiligter Gruppen sein müssen. Auf seinem Kurzmitteilungsdienst X fragt Musk Staatschef Ramaphosa, warum es in Südafrika offen rassistische Eigentumsgesetze gebe. Und er verbreitet alte Videos von Julius Malema, dem Chef der linksradikalen Economic Freedom Fighters EFF, der Reiche enteignen und Banken verstaatlichen will und gezielt Stimmung gegen Weiße macht, wenn er sich davon einen Vorteil verspricht.
Zypern-Konto, Alliance. Shoot to kill, Gamaza, kill the poor, the farmer, brrr, pa, pa.
Kill the Boer, ein vorsichtig gesagt umstrittener Song aus der Zeit der Apartheid, der gegen die weißen Unterdrücker gerichtet war. Elon Musk hält das jahrzehntealte Lied für einen Aufruf zum Völkermord an den Weißen und fordert die südafrikanische Regierung auf, dagegen vorzugehen. Den EFF-Vorsitzenden Julius Malema bezeichnet der Tesla-Chef als internationalen Verbrecher, gegen den Sanktionen verhängt werden müssten. Allerdings hatte der oberste Johannesburger Gerichtshof vor 2 Jahren entschieden, das Kill the Boer nicht wörtlich zu nehmen und vom Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt sei, ein Recht, das Elon Musk bei anderen Gelegenheiten vehement verteidigt. In südafrikanischen Medien wird darüber spekuliert, dass neben Elon Musk auch andere Mitglieder der sogenannten PayPal-Mafia das Ohr des US-Präsidenten haben könnten. Die Gründer des Online-Bezahldienstes, die Teile ihrer Kindheit in Südafrika der Apartheid zugebracht haben und jetzt als Unternehmer in den USA leben, wie etwa der deutschstämmige US-Amerikaner Peter Thiel, auch er ein Milliardär. Und dann ist da ja auch noch die rechtslastige Organisation AfriForum, die vor allem die Interessen der weißen Afrikaner vertritt. Der Verband bezeichnet sich selbst als Partei- und Volksgruppenübergreifende Bürgerrechtsbewegung. Kritiker halten AfriForum dagegen für ein Sammelbecken rechts- und rückwärts gerichteter Populisten. Schon lange läuft AfriForum Sturm gegen gesetzliche Regelungen, mit denen frühere ANC-Regierungen die Aufstiegs- und Teilhabechancen der schwarzen Bevölkerungsmehrheit und ihre Lebensbedingungen verbessern wollten. Auch gegen das umstrittene Enteignungsgesetz hat die Organisation eine weltweite Kampagne gestartet. Sprecher Ernst van Ziel sagte dem Nachrichtenkanal ENCA, Südafrikas Regierung spiele mit dem Feuer und bedrohe die Grundbesitzer. Daher sei er froh, dass die USA die Lage sehr genau beobachten würden. AfriForum hat ein Netzwerk von Verbündeten in der ganzen Welt. Und als das Enteignungsgesetz in Kraft getreten ist, haben wir unsere Freunde darüber informiert, was in Südafrika los ist. Chef von AfriForum ist der 55-jährige Kali Kriel. Er macht den südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa, die Führung des ANC und Teile der Regierung für die aktuelle Krise verantwortlich.
Wir haben versucht, diese Krise zu verhindern. Im vergangenen April hatten wir dem Präsidenten einen Brief geschrieben und ihn dringend gebeten, das Enteignungsgesetz nicht zu unterschreiben, weil dadurch internationale Beziehungen beschädigt und internationale Investitionen gefährdet werden könnten. Aber ich muss sagen, unser Vorschlag wurde mit Geringschätzung behandelt, denn bis heute gibt es vom Präsidenten darauf keine Antwort.
We have not received any response.
Wahrscheinlich um die Gunst der Stunde zu nutzen, ist der AfriForum-Präsident vor einigen Wochen mit Vertretern der befreundeten weißen Lobbygruppe Solidarity nach Washington gereist, um dort mit Kongressabgeordneten über seine Sicht auf die Lage in Südafrika zu sprechen und die Trump-Regierung um Hilfe zu bitten. Eine Reise, die am Kap hohe Wellen geschlagen hat. Sogar Rufe wurden laut, die Delegation bei ihrer Rückkehr zu verhaften und wegen Landesverrats vor Gericht zu stellen. In der US-Hauptstadt aber, sagt Kali Kriel, gab es bei vielen Parlamentariern Verständnis für die Sache der Afrikaner.
I've also been watching with regard to somebody like Julius Malema saying Boers must be killed.
Sie haben zum Beispiel beobachtet, dass jemand wie Julius Malema sagt, dass Buren getötet werden müssen. Und sie haben auch gesehen, dass Präsident Ramaphosa und die ANC-Führung dazu still geblieben sind. Sie haben das Enteignungsgesetz gelesen. Ich wünschte, auch die Leute, die behaupten, dass wir Desinformationen verbreiten, würden dieses Gesetz lesen. Das ist ja nicht nur ein Problem, das die Afrikaner betrifft. Wenn wir uns ansehen, was in Simbabwe passiert ist, da sind die Ärmsten der Armen dann millionenfach nach Südafrika gekommen. Denn wenn man Eigentumsrechte missachtet, zerstört man seine Wirtschaft. Man bekommt eine Hyperinflation und man bekommt Arbeitslosigkeit. Die Nelson-Mandela-Partei ANC sieht das naturgemäß ganz anders und wirft AfriForum Panikmache vor. Der Gruppe gehe es mit ihrer, so wörtlich, rassistischen Agenda nur darum, die ungerechte Landverteilung aus der Zeit der Apartheid zu verteidigen. Die Desinformationskampagne sei im Weißen Haus auf offene Ohren gestoßen und habe mit Donald Trump einen prominenten Verstärker gefunden, Präsidentensprecher Vincent Magwenya.
AfriForum hat fortlaufend Stimmung gemacht gegen alle Reformschritte, mit denen die Regierung die Übel der Vergangenheit beseitigen will. Die Übel aus Jahrhunderten Kolonialismus und Apartheid.
Aber auch andere in Südafrika halten das umstrittene Enteignungsgesetz für einen schweren politischen Fehler und eine Wachstumsbremse. Zum Beispiel die wirtschaftsliberale Denkfabrik IRR aus Johannesburg. Denn mit diesem Gesetz werden Investoren aus dem In- und Ausland, die Südafrika dringend braucht, abgeschreckt, sagt IRR-Geschäftsführer John Andres.
Das Enteignungsgesetz ist eine Bedrohung der Besitzrechte. Ausländische Investoren werden sagen, oh, da ist also eine Regierung, die nicht besonders gut mit öffentlichen Geldern umgeht, jetzt aber die Macht bekommt, sich Land einfach zu nehmen, ohne dafür zu bezahlen. Trauen wir dieser Regierung zu, dass sie das verantwortungsvoll tut? Wir sind da skeptisch.
Allerdings ist die Frage des Landbesitzes in Südafrika politisch außerordentlich brisant. Denn auch 30 Jahre nach dem Ende der Apartheid, nach dem Ende der Rassentrennung, sind laut der aktuellen Regierungsstatistik knapp 3/4 der landwirtschaftlichen Nutzflächen nach wie vor im Besitz der weißen Minderheit. Schwarze Südafrikaner, die rund 80% der Bevölkerung ausmachen, besitzen gerade mal 4% des Landes. Das kann und darf so nicht bleiben, sagt auch Helen Zille von der zweitgrößten Partei des Landes, der Demokratischen Allianz, warnt aber in einem Gespräch mit dem Nachrichtenkanal Newsroom Afrika davor, die politische Führung des Landes mit zu viel Macht zur Umverteilung auszustatten.
The apartheid government in a parliamentary democracy for a small minority of the population.
Die Apartheid-Regierung in einer parlamentarischen Demokratie, die nur einer kleinen Minderheit vorbehalten war, hatte diese Macht. Und das hatte das Gesetz zur Umsiedlung der ethnischen Gruppen in bestimmte Gebiete erst möglich gemacht. Die Menschen konnten willkürlich von ihrem Land vertrieben werden und haben dafür, wenn überhaupt, nur einen minimalen Ausgleich bekommen. Wir müssen aus unserer Geschichte lernen. Es war eine katastrophale Zeit, die viele Menschen in die Armut getrieben hat. Und die Wunden sind bis heute zu sehen.
Richtig ist auch, dass viele Landwirte in Südafrika Opfer von Verbrechen werden. Das Hauptmotiv dafür ist allerdings nicht Rassismus gegenüber weißen Farmern, wie das US-Präsident Trump und rechte Nationalisten weltweit behaupten. Laut einem Regierungsbericht aus Pretoria sind die Überfälle vielmehr Teil des generellen Kriminalitätsproblems und betreffen Bauern und Farmmitarbeiter jeder Hautfarbe. Die Täter handeln entweder aus Armut oder gehören zu organisierten Syndikaten. Landwirtschaftsminister und DA-Chef John Steenhuisen kündigt ein entschiedenes Vorgehen an, kritisiert aber auch falsche Entscheidungen aus der Vergangenheit. Die Auflösung von privaten Sicherheitspatrouillen im Jahr 2003 zum Beispiel nennt er einen katastrophalen Fehler.
Das hat die Tür geöffnet für den Zusammenbruch der Polizeiarbeit im ländlichen Raum. Unsere Bauern und landwirtschaftlichen Helfer aus allen Volksgruppen sind damit zur Zielscheibe geworden für gewalttätige Kriminelle und Syndikate. Fälle werden angezeigt, aber nicht verfolgt. Es ist klar, wer dahinter steckt. Aber es gibt keine Festnahmen und Verurteilungen. Das kann so nicht weitergehen.
This situation cannot go unaddressed.
Ob sich der US-Präsident im fernen Washington von solchen Ankündigungen beeindrucken lässt? Wohl kaum. Denn beim Finanzboykott gegenüber Südafrika soll es bleiben, hatte Trump zuletzt noch einmal bekräftigt. Umgerechnet rund 430 Millionen Euro an Finanzhilfen im Jahr waren zuletzt aus den USA ans Kap geflossen. Der größte Teil davon in HIV-Vorbeuge- und Behandlungsprogramme, von denen viele schon seit Wochen nicht mehr arbeiten können, weil ihnen das Geld fehlt. In der Hauptstadt Pretoria wird aber befürchtet, dass der Konflikt mit der Trump-Regierung noch weitaus schwerwiegendere Folgen haben könnte, nämlich für das sogenannte AGOA-Abkommen, das mehr als 30 afrikanischen Ländern Zollvergünstigungen für Exporte in die USA gewährt. Für Früchte und Gemüse zum Beispiel, für Rohstoffe, Textilprodukte oder Autoteile. Die Regelung steht im September im US-Kongress zur Verlängerung an, womit allerdings angesichts von Donald Trumps Strafzollpolitik kaum noch jemand rechnet. Das Aus für AGOA würde auch deutsche Autobauer wie BMW oder Mercedes treffen, die in ihren südafrikanischen Werken viel für den US-Markt produzieren, genauso wie zahlreiche Zulieferbetriebe.
Letztes Jahr hatten wir mit den USA ein Handelsvolumen von mehr als 21 Milliarden Dollar, 3 Milliarden davon durch AGOA. Das hat große Bedeutung für die Bauern, aber auch für Jobs in der Produktion und den Fabriken.
Das weiße Bauern dem Angebot von Donald Trump folgen und in großer Zahl in die USA abwandern werden, glaubt DA-Chef John Steenhuisen aber nicht und verweist darauf, dass die südafrikanische Regierung die Rechte aller Menschen im Lande schützt.
Ich will, dass die afrikanischen Landwirte in Südafrika Afrika bleiben und einen Beitrag dazu leisten, dass unsere Lebensmittelversorgung sicher ist und dass unsere Wirtschaft wächst. Hier ist es wunderbar. Wir haben zwar auch Probleme, aber die können wir lösen.
Auch bei den rechtslastigen Vertretern der weißen Minderheit, etwa der Organisation AfriForum oder der rein weißen Kleinstadt Orania, heißt es, man wolle Südafrika nicht verlassen, obwohl Donald Trump mit seiner Analyse der Verhältnisse grundsätzlich recht habe. AfriForum-Chef Kali Kriel.
We don't want to move elsewhere.
Wir wollen nicht woanders hinziehen. Wir werden unsere Kinder auch nicht auffordern, in ein anderes Land zu gehen. Tatsache ist, unsere Vorfahren haben hart gearbeitet, wir sind ein Teil Südafrikas und werden das nicht missachten. Außerdem haben wir die Zukunft der kommenden Generationen im Blick und wollen dafür sorgen, dass unsere Kultur weitergegeben wird. Das kann man nicht vom Ausland aus tun.
Und trotzdem, bei der südafrikanischen Außenhandelskammer in den USA haben sich nach dem Umsiedlungsangebot von Donald Trump inzwischen mehr als 50.000 potenzielle Interessenten gemeldet und nach den Bedingungen für eine Ausreise erkundigt, sagt Kammerchef Neil Diamond in einem Gespräch mit dem öffentlich-rechtlichen TV-Sender SABC. Diese beispiellose Entscheidung des US-Präsidenten markiert einen enormen Rückschritt in den diplomatischen Beziehungen beider Länder und sie weckt ernsthafte Sorgen über die wirtschaftlichen und sozialen Folgen für Südafrika. Vor allem im landwirtschaftlichen Bereich könnte es zur Abwanderung wichtiger Fachkräfte kommen und damit meine ich ausdrücklich auch die professionellen Bauern. In Pretoria wird schon seit längerem befürchtet, dass sich die Beziehungen zu den USA unter dem neuen Mann im Weißen Haus noch weiter verschlechtern könnten. Der südafrikanische Politologe Adam Habib leitet das Institut für Afrika-Studien an der Universität London. Er glaubt, dass es für das diplomatische Zerwürfnis zwischen den USA und Südafrika eine ganze Reihe von Gründen gibt.
It's got to do partly with the ICJ-Case.
Es hat zu tun mit der Völkermordklage gegen Israel, mit der jahrelangen Agitation von AfriForum in den USA und mit Südafrikas Außenpolitik als blockfreies Land, mit unseren Beziehungen zu China oder Russland als Teil der BRICS-Gruppe. Viele Demokraten und Republikaner fühlen sich dadurch herausgefordert. Und mit jemandem wie Donald Trump, der viel aggressiver auftritt, ist das, was passiert ist, keine Überraschung. Nicht auszuschließen also, dass der US-Präsident mit seinen Sanktionen und Drohungen gegen Südafrika einen grundsätzlichen Politikwechsel am Kap erzwingen will, damit das Land Farbe bekennt und sich offen an die Seite der USA stellt, anstatt wie bisher eine Strategie der Blockfreiheit zu verfolgen. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa setzt auf Gespräche und Diplomatie, um den Konflikt mit dem so unberechenbaren wie sprunghaften Donald Trump zu lösen.
Die USA sind ein sehr wichtiger Faktor auf der internationalen Bühne. Sie sind die größte Volkswirtschaft und für uns ein äußerst wichtiger Handelspartner. Und ich werde unsere Unterhändler in die ganze Welt schicken, nach Afrika, Europa, Amerika, Asien, in den Nahen Osten, um unsere Haltung zu erklären. Und vor allem unsere Ziele für die G20.
Aber ob sich die USA von Sachargumenten beeindrucken oder sogar umstimmen lassen, Zweifel daran sind nicht nur erlaubt, sondern angebracht. Schließlich hat die Trump-Administration sehr deutlich gezeigt, dass sie auf eine Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen nichts gibt, sondern lieber auf bilaterale Abmachungen setzt, notfalls auch über die Köpfe anderer hinweg. Und im Moment deutet alles darauf hin, dass Donald Trump das Gipfeltreffen der G20 im November in Johannesburg boykottieren wird. Für die Legitimation und Schlagkraft der einzigen Staatengruppe, bei der Vertreter des globalen Südens, des sogenannten Westens, sowie der Großmächte China und Russland noch an einem Tisch sitzen, heißt das nichts Gutes. Und genau hier liegt die besondere Ironie dieser Geschichte. Denn Südafrika als amtierender G20-Vorsitzender wird in dieser Präsidentschaft Ende des Jahres abgelöst, ausgerechnet von den USA.